Ihr Lieben, es war einmal ein reicher Mann, der hatte zwei Söhne. Die wohnten in einem herrlichen Haus. Doch eines Tages sagte der jüngere Sohn: Vater, ich möchte gern eine Reise machen. Zahlst du mir bitte mein Erbteil aus? Und der Vater gibt ihm tatsächlich das Geld. Der Junge reist ins Ausland. Er will ein bisschen angeben und schmeißt das Geld zum Fenster raus, bis er nichts mehr hat. Weit weg von zu Hause steht er plötzlich allein und mittellos da, und zu allem Überfluss bricht auch noch eine Wirtschaftsnot in dem Land aus. Es gibt irgendwann kaum noch etwas zu kaufen und zu essen, und er landet schließlich bei den Schweinen und will sogar ihr Futter klauen. Eine Weile hält sich der Junge so über Wasser, doch als die Schweine sterben und auf dem Rücken liegen, da bekommt er Angst. Er denkt nach und kommt zur Besinnung. Und plötzlich geht ihm auf, wie dumm er gewesen ist. Wie konnte er nur das ganze Geld seines Vaters zum Fenster rauswerfen? Er erkennt, dass er seinen Vater beleidigt hat. Er hat das Recht verspielt, jemals wieder zurück in dieses wunderbare Vaterhaus zu kommen. Darum legt er sich folgenden Plan zurecht. Aus dem Schweinetrog werde ich zurück in meine Heimat gehen. Ins Vaterhaus kann ich sicher nicht mehr, aber vielleicht finde ich ja in der Hütte der Diener einen Unterschlupf. Vielleicht kommt dann mein Vater eines Tages über seinen Ärger hinweg und gestattet mir sogar, für immer im Haus der Diener zu wohnen. Das wäre doch wunderbar und so viel besser als das, was ich jetzt erlebe. Mehr erhofft der Junge nicht. Doch als er heimkommt, läuft ihm der Vater voller Freude entgegen. Schnell sprudelt es aus dem Jungen hervor: Vater, ich weiß, wie dumm ich gewesen bin. Ich bin es nicht wert, jemals wieder mit dir zusammen zu leben und in unser schönes Haus zurückzukehren. Aber wärst du bitte bereit, mich wenigstens in der Hütte mit den Dienern zusammenleben zu lassen? Und dann wartet der Junge, weil er nicht weiß, ob sein Plan gelingen wird. Was wird der Vater ihm antworten? Viele Menschen, die sich von Gott und seinen Werten entfernt haben, kommen irgendwann an diese Stelle, wo sie ihre Schuld und ihr Versagen erkennen. Tief innen spüren sie einen Schmerz über all die Fehler in ihrem Leben und sie werden diesen Schmerz nicht mehr los. Vielleicht ist ihre Ehe kaputt gegangen, die Kinder wollen nichts mehr mit ihnen zu tun haben, sie haben gesundheitlichen Schaden genommen und ihr Geschäft ist ruiniert. Sie fühlen sich jedenfalls wie dieser Junge bei den Schweinen. Am liebsten würden sie alles hinwerfen und sterben. Doch dann kommt ihnen eine Idee, die sie vielleicht rettet. Sie sagen sich: Also wenn ich ein bisschen religiös werde und in den Gottesdienst gehe, dann komme ich vielleicht aus diesem Elend wieder raus. Da muss es doch so etwas wie eine Notunterkunft bei Gott geben. Der ist doch gnädig. Und tatsächlich, es tut ihnen gut, in die Gemeinde zu gehen. Die Wunden der Vergangenheit sind zwar lange nicht geheilt, aber das haben sie auch nicht erwartet, dass alles wieder wunderbar und wie früher wird. Sie sind in der Unterkunft der Diener angekommen und das ist auf jeden Fall viel besser als das, was sie vorher erlebt haben. Sie haben wie der Sohn um ein bisschen Gnade gebeten und sie haben sie bekommen. Meine Frage heute Morgen an dich ist: Glaubst du wirklich, dass das alles ist, was Gott für dich bereithält? Ein bisschen Gnade? Glaubst du wirklich, dass er es zulassen wird, dass sein Sohn bei den Sklaven wohnt, während er im Vaterhaus alle Zimmer frei hat? Wenn wir heute hier 7 Menschen taufen, dann darum, weil die Antwort auf all diese Fragen immer wieder Nein ist. Gott hält für dich und mich viel mehr bereit, als wir uns jemals erträumen können. Und die Taufe hält uns das vor Augen. Gottes Kraft bringt uns von ganz unten nach ganz oben. Es geht bei Jesus nicht nur um ein bisschen Gnade, sondern um eine totale Begnadigung. Das Alte wird vergeben und begraben. Und du wirst zu einem neuen Leben mit Jesus auferstehen, wenn du an ihn glaubst. Dazu möchte ich dir gerne eine Begebenheit aus dem Alten Testament erzählen, die das sehr schön veranschaulicht. Sie hat sich ereignet während der Zeit, als Gott sein Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreite. Ich lese uns dazu aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 15, ab Vers 22. Mose führte das Volk vom Schilfmeer aus in die Wüste Schur. 3 Tage lang wanderten die Israeliten durch die Wüste, ohne Wasser zu finden. Dann kamen sie nach Mara, wo es Wasser gab. Aber sie konnten es nicht trinken, weil es bitter war. Deshalb hatte der Ort auch seinen Namen, Mara, erhalten, Bitterwasser. Und die Leute von Israel rotteten sich gegen Mose zusammen und murrten: Was sollen wir denn jetzt trinken? Da schrie Mose zum Herrn um Hilfe, und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Das warf Mose ins Wasser, und da konnten sie es trinken. An diesem Ort gab Gott dem Volk Gesetze und stellte seinen Gehorsam auf die Probe. Er sagte zu den Leuten von Israel: Achtet genau auf das, was ich, euer Gott, euch sage, und handelt danach. Befolgt alle meine Anordnungen und Gebote und tut, was ich für recht erklärt habe. Dann werde ich euch keine von den Krankheiten schicken, mit denen ich die Ägypter geplagt habe, denn ich, der Herr, bin euer Arzt. Liebe Täuflinge, nicht nur die Israeliten damals kamen zu einem Wasser, das bitter schmeckte. Auch ihr steht heute hier in Mara. Das Wasser, was ihr hier vor euch seht, ist nämlich euer persönliches Bitterwasser. Der Apostel Paulus schreibt darüber im Römerbrief: Ihr seid mit Jesus begraben durch die Taufe in den Tod. Das Taufbecken stellt also ein Grab dar, wie ihr auf diesem Schaubild erkennen könnt. Und wenn ihr im Glauben an Jesus in dieses Wasser steigt, dann liegt darin alles verborgen, was euer Leben bitter gemacht hat. Dieses Wasser hier, das ist das Grab eurer negativen Vergangenheit. Es ist das Grab eurer Sünde. Hier liegt jene widerliche Lüge, die so viel kaputt gemacht hat und einfach nicht mehr wieder gut zu machen ist. Da schwimmt jene Reise, die dich weit weg von Gott gebracht hat. Da gehen auch all die Jahre unter, die du ohne Gott und oft auch gegen Gott verbracht hast. Und da wird auch jener Tag versenkt, als du gebraucht wurdest, aber zu träge warst zu reagieren. Da liegen deine Eifersucht begraben, deine Wutanfälle und die Worte, mit denen du andere verletzt hast. Und da gehen auch jene gemeinen Geister unter, die dir immer listig weismachen wollen, dass dir niemand vergeben kann. Sie sagen: Sicher vergisst Gott die meisten unserer Fehler, aber glaubst du wirklich, er könnte vergessen, wie du dies und das getan hast? Meinst du, er könnte vergeben, dass du dich mal von Gott losgesagt hast? Wenn du gegen all diese Zweifel und Gedanken kein Mittel hast, dann ist es sehr schwer, sie aus der Welt zu bekommen. Die Anklagen kommen immer wieder und wieder und wieder. Und besonders, wenn du gerade beginnst, größere Schritte im Glauben zu gehen, dann fallen sie in Scharen über dich her und sie rufen: Mit deiner Vorgeschichte kannst du doch keine Bibelstunde leiten. Du willst Missionar werden? Du willst es wagen, jemanden in die Gemeinde einzuladen bei deiner Vorgeschichte? Was meinst du, was passiert, wenn die herausfinden, was du früher alles dir geleistet hast? So oder ähnlich versucht der Satan immer wieder, dich vom Glauben abzubringen. Und er gewinnt so manches Wortgefecht, wenn er dir dein Versagen groß vor Augen hält. Wenn du nur noch dein Bitterwasser siehst, dann hat er so gut wie gewonnen. Darum vergiss nicht, dass du heute in der Taufe mit Jesus begraben wirst. Dein altes Leben geht unter, und mit ihm wird auch die Sünde deines Lebens versenkt. Sie ist dann für dich im wahrsten Sinne des Wortes gestorben, für immer gestorben. Gott sagt denen, die sich mit ihm verbünden: Eurer Sünden will ich nie mehr gedenken, nie mehr. Und das gilt auch dir, wenn du auf seinen Namen getauft wirst. Gott vergibt dir dann nicht nur ein bisschen, er vergisst sogar, was du falsch gemacht hast. Er macht reinen Tisch, er zerstört das Beweismaterial, er verbrennt den Film, er löscht all die Daten auf dem Computer. Selbst wenn du ihn bittest: Herr, vergib mir doch noch einmal, dann wird er sich weigern, an das erste Mal zu denken. Für ihn führst du längst ein völlig neues Leben. Gott führt auch keine Liste mehr über all deine Vergehen. Wenn du ihn um Vergebung bittest, dann holt er kein Merkheft hervor und sagt vorwurfsvoll: Na hör mal, also diese Sünde, die habe ich dir jetzt doch schon 100 Mal vergeben, es muss doch jetzt mal besser werden. Nein, die Sünden, die vergeben sind, sind völlig ausgelöscht. Die Bibel sagt, sofern der Morgen ist vom Abend, lässt Gott unsere Übertretung von uns sein. Aber wie ist das möglich? Mir fällt es total schwer, all das Negative, was ich erlebe, aus meinem Kopf herauszubekommen. Und Gott soll das längst vergessen haben? Die Bibel sagt, dass das möglich ist, weil wir einen Gott der vollkommenen Gnade haben. Und Gnade ist vergesslich, sonst wäre es keine richtige Gnade. So hat der Herr auch damals in der Wüste die Sünde der Israeliten vergeben. Als Mose um Vergebung dafür bat, dass das Volk so unzufrieden war, da hat der Herr diese Sünde sofort weggenommen. Und Gott hat sogar die Bitterkeit, die in dem Leben des Volkes aufgetaucht war, süß gemacht. Er tat das, indem er Mose ein Stück Holz zeigte. Denn mit diesem Holz verwandelte sich das Wasser in Mara in Süßwasser. Liebe Täuflinge, auch euer Bitterwasser wird heute verwandelt, weil es mit einem Holz verbunden ist. Es ist das Holz, an dem der Sohn Gottes für unsere Sünden starb. Der Apostel Petrus schreibt darüber: Unsere Sünden hat Jesus auf das Holz des Kreuzes hinaufgetragen mit seinem eigenen Leib. Damit sind wir für die Sünden tot und können nun für das Gute leben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Weil Jesus dich und mich heilen wollte, darum wählte er dieses Kreuz. Weil du und ich es ihm wert waren, darum wählte er all diese Wunden und Schmerzen. Er hat die Stacheln unserer Sünde auf sich gezogen. Er hat die Bitterkeit unseres Lebens auf sich genommen. Die Frucht der Sünde, die unser Herz seit Adam und Eva durchbohrte, die durchbohrt nun die Haut und das Herz unseres Herrn. Jesus trägt all das, was uns in unseren Gedanken und Herzen quält. Ja, am Kreuz umgaben Jesus plötzlich all die Gefühle der Sünde, die wir so gut kennen. Er fühlte sich ängstlich, er fühlte sich schuldig und alleingelassen. Wie Schatten im Wald fügten diese Gedanken ihm einen Schrecken nach dem anderen zu, indem sie ihm die Akten unserer Sünden vorlegten. Doch hat sich Jesus angewidert zurückgezogen? Oder hat er all diese Sünden ans Kreuz geheftet? Pastor Wilhelm Busch erzählt dazu mal ein Erlebnis, das er während des Dritten Reiches hatte. Er wurde zur Gestapo einbestellt. Dort musste er in einem Raum warten, der voller Aktenschränke stand. Akten über Akten konnte er sehen, auf denen die unterschiedlichsten Namen standen. Und Wilhelm Busch dankte Gott, dass er sein Leben nicht in einem solch langweiligen Büro verbringen musste. Vor lauter Langeweile fing er schließlich an, die Namen zu lesen. Meier Karl, Schulze Friedrich, Busch Wilhelm. Oh, mit einem Schlag war alle Langeweile verflogen. Da stand eine Akte von ihm. Schrecklich gern hätte er sie herausgeholt und darin gelesen, aber das wagte er nicht. Aber später erinnerte er sich, dass es ihm mit der Geschichte von der Kreuzigung Jesu ja lange Zeit ganz ähnlich ergangen ist. Es gab Zeiten in seinem Leben, in denen war ihm nichts langweiliger als das Christsein. Bis zu jener Stunde, als er zum ersten Mal das Kreuz Jesu richtig sah. Da geht es um meine Akte. Da ist von meiner Schuld und von meiner Rettung die Rede. Und seitdem war das Kreuz das Interessanteste überhaupt für Wilhelm Busch. Er ist dann Pastor geworden und hat es vielen Menschen verkündigt. Schaut auf diesen Mann am Kreuz, denn es geht euch an. Auch wenn ihr es noch nicht wisst, aber da hängt der, der euer Leben rettet. Denn er kann eure Akte vor Gott verschwinden lassen. Liebe Täuflinge, genau darum geht es heute. Wenn ihr gleich vor dem Taufbecken steht, dann geht es um eure Akte vor Gott. Und wenn ihr euch an dieses Kreuz haltet und euren Glauben bekennt, dann dürft ihr im Wasser spüren, wie diese Akte für immer verschwindet. Der Prophet Micha sagt, dass Gott sie an der tiefsten Stelle des Meeres versenkt, wenn ihr ihm vertraut und ein neues Leben mit ihm wagt. Und ich wünsche euch von Herzen, dass ihr euch von heute an immer an diese liebevolle Vergesslichkeit Gottes erinnert. Der Tag eurer Taufe steht dafür, dass Gott in Bezug auf euch ein gnadenvoll schlechtes Gedächtnis haben wird. Denn wie sonst könnten wir es wagen, in Gottes Gegenwart zu kommen, wenn unser Anblick ihm unsere ganze missliche Vergangenheit immer wieder ins Gedächtnis riefe? Wie könnten wir uns vorstellen, in seine Herrlichkeit zu kommen, wenn wir immer noch mit all den Fehlern und all der Sünde bedeckt wären? Es wäre unmöglich. Aber glücklicherweise müssen wir das auch nicht. Denn Gott hat sein Holz gegen unsere Bitterkeit eingesetzt. Er hat unsere Akte längst vernichtet. Und selbst wenn unsere Sünde unsere Akte blutrot gefärbt hat, so wird sie doch vor ihm schneeweiß. Das verspricht uns der Herr in seinem Wort. Gott will bei jedem von uns etwas ganz Neues schaffen. Er will das Menschenunmögliche tun. Gott öffnet uns wirklich einen neuen Weg in die Zukunft, auch wenn wir denken, dass alles verbaut ist. Die Frage, die sich uns dabei allerdings stellt, ist die, ob wir das auch glauben. Glaubst du das für dein Leben, dass es neu werden kann? Glaubst du, dass Gott dein Leben verändern kann, dass er dein altes Leben wirklich weit hinter sich wirft und dir alles vergibt? Der verlorene Sohn, von dem ich euch zu Beginn erzählte, konnte das nicht glauben. Zu tief hatte sich der Geschmack bei ihm eingeprägt, den er im Land seiner Bitterkeit erfahren musste. Darum sagt er zu seinem Vater: Vater, ich bin es nicht wert, jemals wieder mit dir zusammen zu leben und in unser schönes Haus zurückzukehren. Aber wärst du bereit, mich wenigstens in dieser Hütte mit den Dienern leben zu lassen? Und dann hat er es sich dort bequem gemacht. Er lebte zwar etwas unbefriedigt, aber es war zumindest besser als alles, was er vorher erlebt hat. Und ich befürchte, er hatte viele Leute um sich, die Ähnliches durchgemacht haben wie er. Aber ihr Lieben, wisst ihr, was der Vater im Himmel in dieser Geschichte, die Jesus erzählt hat, wirklich sagt? Wisst ihr, wie er den verlorenen Sohn in die Arme nimmt und was er ihm dann wirklich zuspricht? Ich will nicht, dass du in der Unterkunft der Diener wohnst. Du sollst zu mir ins Vaterhaus zurückkehren. Du sollst wieder zu meiner Familie gehören und deswegen schenke ich dir den Familienring. Und wir werden wieder eine Beziehung zueinander haben und wir werden das zusammen feiern. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, kannst du dir vorstellen, wie schön das ist, nach Hause zu deinem himmlischen Vater zu kommen und von ihm umarmt zu werden und mit ihm zu feiern? Hast du je seine Liebe so erfahren, dass all deine Last von dir abfiel, dass all die Bitterkeit plötzlich verschwand und der Schmerz und die Schuld weg waren? Weißt du, wie das ist, so frei und rein in Gottes Herrlichkeit zu stehen und von seiner Hand aufgerichtet zu werden? Kannst du ehrlich sagen, dass du das weißt und erlebt hast und nicht nur irgendwann davon gehört hast? Ihr lieben Täuflinge, ihr werdet das jetzt gleich erleben. Denn in der Taufe geht ihr mit Jesus noch einmal den Weg von ganz unten nach ganz oben. Und wenn euch der Satan irgendwann wieder einreden will, dass ihr doch eher in die Hütte der Diener gehört, dann haltet ihm eure Taufe entgegen. Sie bezeugt vor aller Welt, dass ihr voll und ganz zum Vater und seinem Haus gehört. Alle Privilegien des Himmels stehen euch offen. Und der Vater hat euch nicht nur ein bisschen Gnade gewährt. Ihr seid voll und ganz begnadigt. Er hat nicht nur ein paar Stellen in eurem Leben ausgebessert. Ihr habt ein völlig neues Leben von ihm erhalten. Gott segne euch darin. Amen.